Wir wollen heute Morgen miteinander hören auf ein Wort aus dem Markus-Evangelium. Es steht geschrieben in Markus 12, die Verse 28 bis 34. Und es trat zu Jesus einer der Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie sich miteinander befragten, und sah, dass er ihnen fein geantwortet hatte und fragte ihn, welches ist das vornehmste Gebot vor allen? Jesus aber antwortete ihm, höre Israel, das vornehmste Gebot ist das, höre Israel, der Herr unser Gott ist ein einziger Gott. Und du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüte und von allen deinen Kräften. Das ist das vornehmste Gebot. Und das andere ist ihm gleich. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. So ist kein anderes Gebot größer denn diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, Meister, du hast wahrlich recht geredet. Denn es ist ein Gott und ist kein anderer außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüte, von ganzer Seele und von allen Kräften und lieben seine Nächsten wie sich selbst, das ist mehr als Brandopfer und alle Opfer. Da Jesus aber sah, dass er vernünftig antwortete, sprach er zu ihm, du bist nicht ferne von dem Reich Gottes, und es wagte ihn niemand weiter zu fragen. Wir wollen still werden vor Gott und wollen beten. Herr unser Gott, du Vater unseres Herrn Jesus Christus und durch ihn auch unser Vater. Wir wollen dir danken für diesen ersten Tag der Woche, den du uns schenkst, den Tag der Auferstehung. Wir wollen dir danken, dass wir miteinander an diesem Tag zusammenkommen dürfen. Und nun komm du selbst durch deinen Heiligen Geist zu uns und rede du dein Wort. Wir danken dir, dass wir uns versammeln dürfen und wissen dürfen, dass dein Wort uns verändert. Dein Wort, es lässt uns wachsen am inneren Menschen. Dein Wort, es korrigiert uns. Dein Wort führt uns hinein in deine Pläne und in die Lehre der Schrift. Wir danken dir, dass uns dein Geist in dein Wort hineinführt. Und wir bitten dich jetzt, nimm alles weg bei uns, was dein Reden hindern will. Das, was wir mitbringen aus der vergangenen Woche, was uns Not, Kummer macht und belastet oder was uns irgendwie davon ablenken will. Nimm alles weg und an Sorgen, auch die Sünden der vergangenen Woche wollen wir dir bekennen und dich bitten, reinige uns neu mit der Macht deines Blutes, dass dein Wort zu Herzen geht, dass es trifft und dass jeder von uns das bekommt, was du für ihn vorgesehen hast. Wollen dir auch die vielen Zuschauer und Mithörer im Internet anbefehlen, dass auch sie gesegnet werden von dem, was dein Wort uns sagt. Und wir bitten dich jetzt, rede du zu uns durch deinen Geist. Amen. Unser Thema heute, ein ganz wichtiges Thema, aber oft auch missverstandenes Thema, Gott ist Liebe. Und ich lese dazu aus dem ersten Johannesbrief in Kapitel 4, die Verse 16 bis 21. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe völlig bei uns, dass wir eine Freudigkeit haben am Tage des Gerichts, denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat Pein. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht völlig in der Liebe. Darum lasset uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. So nun jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Kehr, o Jesu, bei uns ein, komm in unsere Mitte. Wollest unser Lehrer sein, hör der Demut Bitte, deines Wortes stille Kraft, sieh die neue Menschenschaft, bilde Herz und Sitte. Ihr lieben Geschwister im Herrn, alle, die uns zuhören im Internet und liebe Freunde. Es war im 19. Jahrhundert nicht weit von dort, wo wir wohnen, in der Gemeinde Friedrichsthal bei Karlsruhe. Da hat sich der Kirchengemeinderat über den Pfarrer beschwert beim Oberkirchenrat. Es kommt ja manchmal vor, dass sowas passiert. Und der Grund der Beschwerde war, wir haben einen Pfarrer, der predigt schon 2 Jahre lang über die Liebe. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was der Oberkirchenrat geantwortet hat auf diese Beschwerde, aber ich sag's Ihnen. Hiermit weisen wir Ihren Pfarrer an, noch einmal 2 Jahre über das Thema Liebe zu predigen. Ja. Offensichtlich hatten's diese Leute nötig, dass man ihnen sagte, was Liebe ist. Ja. Ich erinnere mich noch, als wir mal eine Renovierung zu Hause durchführten, da haben wir so eine Münze gefunden in den Ritzen zwischen den Bohlen des Fußbodens und keiner wusste mehr, was die Münze so bedeutet. So abgegriffen war die. Und das war mir ein Gleichnis. Wir haben dann festgestellt, dass es 10 badische Kreuzer waren. Aber es war mir ein Gleichnis für das Wort Liebe. Was verbirgt sich heute nicht alles unter dem Begriff Liebe? Nicht? Jeder Schlager, vom Schlagerwettbewerb singt davon. Und das Thema Liebe ist in aller Munde. Es kommt auch immer wieder in dieser Jugendzeitschrift vor, die ich immer mit Pfui bezeichne. Sie heißt eigentlich Gegenstück davon. Und jetzt hören wir heute Morgen, Gott ist Liebe. Was ist das nun? Ist Liebe das, was die Pfui beschreibt? Ist Liebe das, was man heutzutage vor Gericht oft findet? Mir hat mal einer, der kriminell geworden ist, gesagt, in Heidelberg, da hätte es eine Kammer gegeben, im Landgericht, die hat man nur die barmherzigen Brüder bezeichnet, weil sie so milde Urteile gefällt haben. Ist das Liebe? Ihr Lieben, unser Herr sagt nicht, richtet nicht auf, dass ihr nicht gerichtet werdet als Dienstanweisung für Richter. Unser Herr sagt nicht, wenn dich einer eine Meile nötigt, dann geh noch eine zweite mit ihm zu Polizeibeamten als Dienstanweisung oder gar, wenn einer dich auf die eine Backe haut, heb ihm auch die andere hin. Das ist keine Dienstanweisung für Polizeibeamte und das ist die Not, dass wir oft sehr verschiedene und sehr merkwürdige Dinge unter dem Begriff Liebe heute einpacken, in einer Zeit, wo man Gesetz und Evangelium nicht mehr auseinanderhalten kann. Liebe heißt nicht, ich lasse den anderen einfach so, wie er ist. Ja, wir haben auch keinen Liebesbegriff des Humanismus. Ich will es einmal biografisch sagen aus meinem eigenen Leben. Als ich neu zum Glauben kam, da hatte ich große Probleme, die Aussagen unseres Herrn in der Bergpredigt, selig sind die Friedfertigen und so weiter, Friedensstifter heißt eigentlich wörtlich übersetzt, und die schlimmen und schweren Gerichte der Offenbarung des Johannes, die da beschrieben sind, auseinanderzuhalten. Ja, wie kann das sein? Warum? Weil ich einen Liebesbegriff hatte, wie heute die meisten Menschen, der eben nicht vom Wort her, von Gott her geprägt war, sondern der vom Humanismus her geprägt war. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, mir einmal anzuschauen, was sagt denn das Lexikon zum Thema Humanismus. Humanismus heißt optimistische Einschätzung der Fähigkeit der Menschheit zu einer besseren Existenzform zu finden. Also der Mensch sucht von sich aus zu einer besseren Existenzform zu finden. Und das hat dann als Denkvoraussetzung, der Mensch ist gut. Der Mensch ist gut und ist edel, und damit wird dann angeknüpft an die griechische Antike, und es geht dann hin bis zur geplanten neue Weltordnung, wo man der Meinung ist, wenn da bestimmte Voraussetzungen entstehen, dann ist der Mensch fähig, Frieden zu halten. Da ist nichts die Rede von Sünde und nicht die Rede von Fluch. Und deshalb wollen wir unser Wort heute sprechen lassen zu dem Thema Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Das erste, Liebe nimmt die Angst. Erster Punkt, den wir betrachten wollen. Ihr lieben Geschwister, da steht also nicht Gott ist lieb, der liebe Gott, ja, sondern er hat nicht nur Liebe, sondern da steht Gott ist Liebe. Gott ist Liebe, das ist eine wichtigste Eigenschaft und darum auch der wichtigste Satz des Neuen Testaments. Gott ist Liebe und die Heiligkeit und das Gericht sind seiner Liebe untergeordnet. Das heißt mit anderen Worten, Liebe, wenn sie echte Liebe ist, lässt den anderen nicht einfach so, wie er ist. Es ist unbarmherzig, einen Blinden in die Grube fallen zu lassen und nicht einzugreifen. Es ist unbarmherzig, junge Menschen ins Verderben rennen zu lassen mit den Ideologien, die sie geprägt haben und die sie ständig hören und lesen und sehen, ohne dass wir korrigieren. Liebe korrigiert, Liebe will dem anderen helfen. Und deshalb ist es mitunter auch mal nötig, ein seelsorgerliches Gespräch mit jemandem zu führen. Ja, ich weiß noch gut, wenn in meiner Gemeindearbeit, da mussten wir öfter mal mit Leuten über ihre Sünden reden. Ja, das steht auch so in der Bibel, dass wir das sollen. Matthäus 18, Vers 15 bis 19 können wir das nachlesen. Liebe lässt den anderen nicht einfach so, wie er ist. Liebe sagt ihm die Wahrheit. Es war ja früher, erinnern sich noch einige, in Krankenhäusern nicht üblich, dass man Krebskranken, die unheilbar krank war, gesagt hat, dass man ihnen nicht mehr helfen kann. Da hat man dann, ich weiß noch gut, wie ich mal zu einem Besuch war und jemand anderer war auch da und hat gesagt, ja, in ein paar Wochen, da trinken wir wieder Kaffee miteinander. Und der wusste haargenau, dass es eben nicht mehr so sein wird. Und das war dann für ihn natürlich so, dass er diesen Besucher dann nicht mehr ernst genommen hat. Es ist keine Liebe, wenn man einander belügt. Es ist auch keine Liebe, wenn man einander mit Höflichkeit begegnet, die sozusagen etwas schönredet, ja. Liebe. Gott ist Liebe. Und Gottes Macht besteht auf der Liebe. Übrigens nicht wie bei Mao Zedong, der hat was ganz anderes geschrieben. Die Mao-Bibel, die wurde ja der Universität viel verteilt zu der Zeit, als ich studiert habe. Und es gibt manchen bekannten Politiker, der da beim KBW dabei war, beim Kommunistischen Bund Westdeutschland, als es verteilt wurde. Und da stand was ganz anderes. Da stand, unsere Macht kommt aus den Gewehrläufen, nicht? Wo Macht begründet wird, da wirkt sie Angst, da zwingt sie andere. Und leider haben die Mächte dieser Welt und auch viele andere das immer wieder getan. Auch bei den Kirchen, die Inquisition, die hat Angst erzeugt. Aber Liebe, die zwingt nicht, nicht? Liebe lässt nicht Feuer vom Himmel fallen, wenn Menschen nicht glauben, so wie es die Jünger tun wollten, als die Leute Jesus nicht geglaubt haben. Liebe geht dem anderen nach. Liebe lässt ihn gehen, wenn er nicht will, auch wenn wir darüber traurig sind. Und so ist Gott. Wie gesagt, auch Liebe greift ein. Liebe ist nicht nur Gesetzgeber und Richter. Das ist Gott zwar auch, aber aus Liebe. Professor Karl Barth, den ich ansonsten nicht so sehr schätze, er sagt einmal in seiner kirchlichen Dogmatik schon, die 10 Gebote zeigen uns die Liebe Gottes. Warum? Dass er überhaupt mit uns geredet hat, das beweist doch gerade, dass er uns lieb hat. Hat mal ein erwachsener Mann zu mir gesagt, wenn mein Vater mir wenigstens ab und zu die Meinung gesagt hätte, aber gar nichts gesagt. Und das Schlimmste ist doch bei Gott, wenn er schweigt. Wenn wir im Römerbrief lesen, die Sünden der Menschheit, auch der Endzeit, Gott gab sie dahin. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn Gott schweigt. Wenn er zu seinem Volk sagen muss, ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen. Nicht? Und liebe Geschwister, es ist doch gut, dass Gott uns schon in seinen Geboten sagt, zuallererst, ich bin der Herr, dein Gott, als Überschrift, der dich aus Ägyptenland, aus dem Diensthause geführt hat zu seinem Volk Israel, dass er das schon vorher seinem Volk Israel sagt und dass er, dass das beginnt mit der Liebe und so weiter. Ihr Lieben, wir haben manchmal ein falsches Bild von Gott. Wir sehen ihn so wie im niederländischen Dankgebet. Er waltet und haltet ein schrecklich Gericht. Er lässt von den Schlechten die Guten nicht knechten. Sein Name sei gelobt. Er vergisst unser nicht. Das stimmt, das ist richtig. Aber selbst diese schlimmen Gerichte, die geschehen doch letztlich aus Liebe heraus. Weil Gott sich zu seinen Leuten stellt. Weil er die Schlechten zurechtbringen will, dass sie einsehen, dass sie auf dem falschen Wege sind. Deshalb hat Gott immer wieder dem Volk Israel Gerichte geschickt aus Liebe. Nicht? Furcht entsteht immer dort, wo zwischen den Leuten was nicht stimmt. Ja, dort entsteht Angst. Deshalb ist Furcht nicht in der Liebe, wo ein schlechtes Gewissen herrscht, wo ein Verhältnis getrübt ist. Wenn ich den anderen hintergehe, da stellt sich dann eben bei mir die Frage in irgendeiner Form, ja, weiß er es oder weiß er es nicht? Und dann ist das Verhältnis getrübt. Und wenn man ihm dann begegnet, hat man keine Freiheit, mit ihm zu reden. Und das belastet, liebe Geschwister, das schafft Angst. Und nicht gut ist es, wenn Liebe da ist, dann kann sie offen reden. Da kann man Gott rückhaltlos alles sagen, auch unser Verhältnis zu Gott, wenn es getrübt ist, durch Sünde getrübt ist, durch irgendetwas anderes getrübt ist, dann haben wir vor Gott Angst. Ja? Dann ist nicht nur die Gottesfurcht da, die Ehrfurcht, sondern dann haben wir vor Gott Angst. Und wo Angst vorne dran ist im Betrieb und in der Schule, da wird eben verschwiegen. Das sind Heimlichkeiten. Wo Liebe ist, herrscht Offenheit und da ist auch die Angst weg. Furcht ist nicht in der Liebe, das Erste. Das Zweite, Liebe gibt sich hin. Gott hat diese Welt lieb und er will nicht, dass sie im Gericht bleibt. Er will uns mit uns im Himmel zusammen sein. Und darum möchte er das gesunde Verhältnis mit ihm, das durch Sünde blockiert und gestört wird, der Heilige Geist, der auch gedämpft wird durch Sünde, darum möchte er dieses Verhältnis wiederherstellen. Und das ist nun der Unterschied zum Humanismus. Diese Welt ist eben nicht die beste aller möglichen, wie es vor 270 Jahren der Philosoph Leibniz meinte. Und es ist gut, dass diese optimistische Sicht der Welt dann auch immer wieder durch die Realität überholt wurde. Die Aufklärung damals, die Bewegung der Leibniz angehörte, die hat einen Schlag bekommen, 1755 nach dem großen Erdbeben von Lissabon. Nein, diese Welt, liebe Geschwister, ist nicht liebenswert. mit ihren Katastrophen, Ungerechtigkeiten, Kriegen, mit Machtmissbrauch, Korruption und Lüge, die ist nicht liebenswert. Und doch steht da im Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Nicht eine andere Welt, nicht eine bessere Welt, sondern diese Welt hat er geliebt. Aber er wusste, es geht eben bei dieser Welt nicht so, dass er ihr ein paar Verhaltensweisen gibt. Es gibt ja Leute, die reduzieren den ganzen christlichen Glauben auf ein paar Verhaltensweisen, ein paar Gebote. Das hat nicht genügt, sondern wenn wir schauen wollen, wie Liebe ist, dann müssen wir anschauen, wie Gott zu uns war, dass er eben diese Welt nicht verloren gegeben hat, dass er seinen Sohn gesandt hat in diese Welt. Und wenn wir die tiefste Liebe sehen wollen, wo müssen wir hinschauen? Da müssen wir nach Golgatha schauen. Da, wo der Humanismus sagt, das ist ja furchtbar, dass da einer für uns ans Kreuz gehen muss, um uns zu retten. Genau da wird die Liebe Gottes am meisten offenbar, dass er nicht irgendeinen als Opferlamm vorschickt, sondern seinen eigenen Sohn, der immer wieder angekündigt wurde von den Propheten des Alten Testaments, und dann kam er selbst, und er kam eben nicht in eine schöne und gute Welt. Es war schon, als er geboren wurde, so in dieser Nacht, wo sie keine Herberge fanden und so weiter, sondern hierher, wo sie dem Herrn nicht einmal ein Quartier übrig hatten, wo sie nur ein Kreuz für ihn hatten. Und wenn wir diesen Satz hören, Gott ist Liebe, dann müssen wir ans Kreuz denken. Da müssen wir uns von Gott zeigen lassen, wie dieser Begriff der Liebe gefüllt werden muss. Aber dann gibt's Leute, und die sagen gleich, aber was ist jetzt mit dem Seilbahnunglück in Italien letzte Woche? Oder was ist mit den ganzen Dingen, die wir jetzt erlebt haben, die letzten 2 Jahre mit dem Coronavirus und so weiter? Und was ist mit dem Kreuz? Uns würden Beispiele einfallen. Und dann gibt es Leute, die fragen, soll das ein Gott der Liebe sein? Und wir müssen uns dann immer wieder die Gegenfrage einfallen lassen. Was verstehst du eigentlich unter Liebe? Du hast vielleicht den Humanismus. Du hast vielleicht die Schlager, du hast vielleicht die Werbung der Illustrierten im Ohr. Liebe muss hart anpacken oft, gerade weil sie uns nicht so lassen will, wie wir sind. Liebe und Gutmütigkeit, Liebe und Weichheit, das sind 2 völlig verschiedene Begriffe. Gutmütigkeit, das ist oft ein wenig Egoismus. Gutmütiger Mensch, der mag keine Konflikte haben, und deshalb lässt er sich alles gefallen und sagt zu allem Ja und Amen. Nein, das ist nicht Liebe. Liebe muss gerade den anderen korrigieren. Liebe ist was anderes wie Höflichkeit, dass man dem anderen immer das Schöne nur sagt, sondern Liebe muss auch kritisieren. Liebe muss auch den anderen korrigieren. Es war nicht immer einfach, wenn ich zu den Leuten musste und ihnen was sagen. Wir haben es dann immer so gemacht, wir sind zu zweit gegangen, nicht allein. Wir haben vorher gebetet, wir haben vorher unsere Sünden Gott bekannt, und ich habe dann immer auch zu dem anderen gesagt, ich bin genauso Sünder wie du, vielleicht auf einem anderen Gebiet. Und ich brauche genauso das Blut Jesu wie du. Aber ich bin jetzt zu dir gekommen, weil du es auch brauchst. Weil du die Umkehr genauso brauchst. Nicht? Was verstehst du unter Liebe? Es ist keine Gutmütigkeit. Es kann durchaus sein und ist immer wieder so vorgekommen. Lesen Sie das Alte Testament einmal darauf hin, wie oft Israel in schlimme Gerichte hinein musste. Babylonische Gefangenschaft, das ist das Allerschlimmste im Alten Testament, aber auch was in Ägypten da alles über das Volk hereingestürmt ist. Geschwister, es heißt nicht, dass diese Gerichte nicht keine Liebe Gottes waren, sondern gerade auch durch Gerichte will uns Gott dazu bringen, dass wir neu die Frage nach ihm stellen. Und wenn ich so zurückschaue, die meisten Menschen, die ich kenne, die sich bekehrt haben, die haben sich nicht bekehrt, wo gelacht wurde, wo Vergnügen war, sondern die haben sich durch irgendeine Lebenskrise bekehrt, war eine Krankheit oder war eine zerbrochene Ehe oder ein Bankrott geschäftlich, irgendwas. Es war immer etwas Trauriges, ihr Lieben. Und das zeigt, dass Gott uns lieb hat, auch dann, wenn in dieser Welt vieles schlecht läuft und wenn in dieser Welt viele Gerichte sind. Wenn wir das Wort Liebe einmal nehmen, das im Neuen Testament gebraucht wird, Agape, nicht? Das kommt ja fast in der anderen Literatur der Antike nicht vor. Das kommt fast nur im Neuen Testament vor, der Begriff Agape. Und es hat einmal jemand wiedergegeben, zu Recht, mit opferfähiger Liebe. Das ist echte Liebe, eine Liebe, die bereit ist, auch Opfer zu bringen, so wie Gott Opfer gebracht hat durch seinen Sohn Jesus. Er stellt sich hin dort oder hängt sich hin dort am Kreuz, wo uns unser Leben anklagt auf vielerlei Weise, wo wir vor dem Gericht Gottes stehen über unseren Unglauben und liederlichen Lebenswandel. Wir hätten doch den Tod schon längst verdient, allein deshalb, weil wir nicht an Gott glauben. Das ist die eigentliche Sünde. Und da ist nun Liebe, dass sich Jesus für dich und mich verwendet hat, dass wir uns auf seinen Tod am Kreuz verlassen können und deshalb, wie unser Wort sagt, Zuversicht haben am Tage des Gerichts nicht. Gott wäre doch allein im Himmel. Keiner würde hineinkommen, wenn Jesus nicht ans Kreuz gegangen wäre. Und keiner könnte ihn erreichen. Keiner würde im Gericht bestehen. Nur die Liebe Gottes in Christus, die macht es möglich. Und noch ein drittes sagt uns unser Wort. Liebe tut, was Gott sagt. Liebe kommt ohne Gebote nicht aus. Auch Liebe braucht Regeln. Und wir könnten fragen, wie können wir jemanden lieb haben, den wir dauernd ärgern? Ja? Wie können wir den lieb haben? Wenn meine Kinder mich früher geärgert haben und ich dann manchmal böse wurde und dann haben sie gesagt, Papa, wir haben dich lieb. Dann habe ich immer zurückgesagt, dann zeigt's mir auch. Dann zeigt's mir auch auf irgendeine Weise. Gottes Liebe zu uns, das ist keine Einbahnstraße, die erwartet von uns eine Antwort. Gottes Liebe vereinnahmt uns nicht, das ist klar, aber sie erwartet auch unser Bekenntnis zu Jesus. Nicht nur im Wort, sondern auch in der Tat. Sie erwartet, dass wir tun, was er sagt. Ich kann nicht Gott lieben, wenn ich ständig betrunken bin. Und in der Bibel steht, saufet euch nicht voll Weins, daraus ein unordentlich Wesen folgt. Ich kann nicht lieben, wenn ich in einer außerehelichen Beziehung lebe. Ich kann ihn nicht lieben, wenn ich irgendwie mit übler Nachrede den anderen schlecht machen. Wenn mir das Schicksal des anderen egal ist, deshalb sagt Johannes, wie kann ich Gott lieben, den ich nicht sehe, wenn ich einen Bruder nicht liebe, den ich ständig sehe und der mir vor Augen ist. Und ein Gemeinschaftsmann hat mal zu mir gesagt, aus der christlichen Gemeinschaft, er sagte, wissen Sie, Herr Baumgärtner, die Bruderliebe wächst mit den Kilometern. Bruderliebe wächst mit den Kilometern. Sie verstehen, was das heißen soll, dass es am schwersten ist, den Bruder zu lieben, der heute mit mir und mit Ihnen im Gottesdienst sitzt oder die Schwester. Das ist am schwersten. Ja? Und unser Gott, der liebt uns ja uneigennützig. Das ist ja heute ganz anders, wenn ich wo auf die Bank gehe heutzutage, dann mich beraten lasse, dann wird im Sinne der Bank beraten, hat mir ein Bankdirektor gesagt. Früher war es umgekehrt, da wurde im Sinne des Kunden beraten. wenn einer auf die Bank kam. Liebe ist nicht egoistisch. Liebe schaut nicht nach meinem eigenen Vorteil. Ich kann nicht lieben, wenn es mich am Sonntagmorgen nicht unter Gottes Wort zieht und ich es nicht lese, wenn die Lektüre, die wir am meisten lesen, die Fernsehzeitung ist. Ja, hat mal ein Kind gefragt, als der Pfarrer zu Besuch kam, aber habt dann das Buch, das er jeden Morgen liest, eine Fernsehzeitung hingelegt, hört zu oder irgendwas. Ich kann nicht lieben, wenn es mich nicht zu Gottes Wort zieht oder zu Geschwistern, die sich in Hauskreisen und Bibelstunden versammeln. Ich kann nicht lieben, wenn ich schweige zu unmenschlichen Strukturen im Betrieb, die Menschen Arbeitsplätze kosten und fertig machen. Ich kann ihn nicht lieben, wenn ich mitspotte über meine Mitmenschen in Ironie und Satire. Gott nimmt uns Menschen ernst. Gottes Liebe, die bewirkt auch wiederum meine Liebe zu ihm und die hat im Leben Konsequenzen, so wie wenn ich mich hier verlobe oder verheirate, da bin ich gebunden an den Partner. Da muss anderes zurückstehen. Da kann ich nicht alles tun, um eine Beziehung zu zerstören. Und wie sollte es bei meiner Beziehung zu Gott anders sein? Denn Liebe hat mich auch mit dem Bruder zusammengestellt. Das ist was Wunderbares, wenn ich manchmal die Brüder oder Geschwister sehe, dass der andere eine Gabe hat, die ich nicht habe, und der darf mir dann mit seiner Gabe dienen und ich darf dem anderen mit meiner Gabe dienen. Es war mal der Maurer bei mir, ein Maurer, der Bruder ist, ja, der hat einen Glattstrich gemacht, Glattstrich für unseren Heizraum hinten, Beton. Und dann habe ich ihn so angeschaut, dann habe ich gesagt, lieber Bruder, wie schön wär's, wenn ich das auch so könnte. Hat er gesagt, gut, das nächste Mal machst du den Glattstrich und ich gehe auf die Kanzel. Und da werden wir mal sehen, was auf der Kanzel rauskommt und dann werden wir sehen, was im Glattstrich rauskommt. Und deshalb ist es so wichtig, sagt er, jeder mit der Gabe dienen, die er empfangen hat. Und das ist auch ein Stück Liebe, dass ich dem anderen, dem Bruder, der Schwester, meine Gabe zur Verfügung stelle. Liebe ordnet mich oder ordnet mir auch den Bruder und die Schwester zu. Und sie wirkt sich genauso in meiner Beziehung zu ihm aus wie in der Beziehung zu Gott. Deshalb das Doppelgebot der Liebe. Das hat unser Herr 5. Mose 6, das höhere Israel, das Gebet, was der fromme Jude jeden Tag betet, zusammengeordnet mit dem anderen, was im 3. Buch Mose beschrieben steht, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist Liebe. Das Thema Liebe ist ja heute, wie gesagt, allgegenwärtig. Nicht nur im Radio, nicht nur in den Illustrierten, auch in Gottes Wort. Aber um zu wissen, was Liebe wirklich ist, da brauchen wir Gott. Er hat nicht nur Liebe zu uns, er ist die Liebe. Und alles, was sich in dieser Welt an Liebe definiert, hat sich an der Liebe zu messen, die er in seinem Sohn Jesus zu uns hat. Sonst ist es keine. Wer also wissen will, wie Liebe ist, da muss ich an Johannes 3, Vers 16 orientieren. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Daran und nicht am Humanismus. Amen. Wir wollen noch still werden und wollen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du diesen Weg der Liebe ans Kreuz gegangen bist und dass du uns vorgelebt hast, was Liebe ist. Sich selbst zum Opfer zu bringen für uns. Wir sagen dir Lob und Dank dafür, dass wir davon leben dürfen. Wir sagen dir Lob und Dank dafür, dass wir keine Angst haben müssen vor dir und vor dem Vater, sondern dass wir sogar zu deinem Vater auch Vater sagen dürfen. Wir danken dir, dass wir alles, was unser Verhältnis belastet, immer wieder dir bringen dürfen. Du hast dafür dein Blut vergossen. Wir wollen es in Anspruch nehmen. Wir danken dir, dass wir auch wissen dürfen, dass du unseren Bruder zur Seite gestellt hast und die Schwester mit ihren Gaben, dass sie uns dient und dass wir ihnen dienen, dass wir die Gaben nicht für uns selber haben. Und wir danken dir, dass wir in dieser Zeit, wo dieser Begriff Liebe eine so große Inflation und ein Durcheinander erfährt, uns an dir orientieren dürfen, weil du das Urbild der Liebe bist. Wir preisen dich dafür, bitten dich auch für uns, gib uns Liebe in unser Herz. Nicht die gutmütige Liebe, nicht die humanistische Liebe, sondern die Liebe, die auch den anderen korrigiert, weil wir selber von dir korrigiert worden sind. Wir preisen dich dafür. Und wir danken dir, dass wir dir auch alle Kranken in unserer Gemeinde, alle Alten in unserer Gemeinde, alle Einsamen in unserer Gemeinde bringen dürfen. Hilf du, dass wir sie nicht übersehen und dass wir sie immer wieder trösten und mahnen. Und auch das ist ein Teil deiner Liebe, dass wir trösten und mahnen dürfen und dass wir einander wieder aufmuntern und uns gegenseitig aufrichten dürfen, wo wir niedergeschlagen sind. Und alles, was uns bewegt, wollen wir in das Gebet zusammenfassen, lieber Herr, dass du deine Jünger zu beten gelehrt hast und wollen miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So wollen wir noch den Segen des Herrn empfangen, um den wir bitten wollen. Herr, wir bitten dich, segne uns und behüte uns. Herr, lass du leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.